Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit, ich sag's zwar oft, aber jetzt wirklich zwei sehr, sehr besonderen Gästen, mit dem Uli Liebsch und mit dem Ernst Höfner. Und heute möchten wir ein bisschen über Fünf-Sterne-Programm, Nachwuchsentwicklung etc. sprechen, wie das so abläuft bei uns beim Deutschen Eishockey-Bund und mit dem Förderverein DL, wie die Strukturen sind. Und da möchte ich mal beginnen mit dir, Uli. Vielleicht, wo erwische ich dich gerade, Uli? Und sag uns mal kurz, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo. Erstmal freut mich, dass ich dabei sein darf bei deinem legendären Podcast. Ich bin gerade daheim, Homeoffice-Tag heute gehabt. Und bin guter Dinge, dass wir ein gutes Gespräch haben über Nachwuchs.
Auf alle Fälle. Sag mal, Uli, wie gesagt, du bist beim DL-Förderverein angestellt. Was ist eigentlich genau dein Job, Uli? Was machst du so?
Ja gut, ich bin jetzt seit 2014 Nachwuchskoordinator für die DL, nennt sich das. Das heißt, ich bin angestellt von der DL, beziehungsweise das ist der Förderverein Deutscher Eishockey-Nachwuchs, bei dem ich angestellt bin. Und bin zuständig für die 14 DEL1 Nachwuchsorganisationen. Das heißt, ich betreue die im Rahmen des Fünf-Sterne-Programms, im Rahmen der allgemeinen Vereinsbetreuung. Bin viel unterwegs, bin vor Ort, habe jetzt auch einen Kollegen, Gott sei Dank, seit 2 Jahren, Herbert Vasiljevs, der das für die Nordclubs schwerpunktmäßig übernimmt. Und ja, das ist meine Arbeit, die ich täglich und sehr gerne mache.
Gut, danke Uli, wir gehen ja dann noch näher auf das Fünf-Sterne-Programm und so weiter ein. Und dann natürlich Ernst Höfner ist die Legende, oder Ernst, muss man schon sagen. Ernst, was machst du beim Deutschen Eishockey-Bund?
Ja, erstmal hallo an alle auch. Es freut mich natürlich auch, dass ich dazu Stellung nehmen kann zum Fünf-Sterne-Programm. Meine Tätigkeit ist die Talent- und Vereinsbetreuung vor Ort für die Oberligisten. Dafür bin ich zuständig und für die gesamte Koordination auch mit den Landesverbänden. Das ist meine Aufgabe. War schon in verschiedenen Tätigkeiten beim DEB seit 1999 zuständig. Als Trainer natürlich, der U20 oder als Assistenz bei der A-Mannschaft. Und das ist jetzt die neue Tätigkeit. Und wie es der Uli auch schon gesagt hat, das macht natürlich jeden Tag Spaß, auch diese Vereine oder Standorte zu entwickeln und Eishockey nach vorne zu bringen und international nach oben zu führen.
Dann gehen wir mal gleich in medias res. Uli, erzähl mal, was ist das Fünf-Sterne-Programm? Wie gesagt, die Trainer draußen, sehr viele werden schon in Kontakt gekommen sein mit diesem Fünf-Sterne-Programm, aber auch Spieler und Eltern, die zuhören. Was ist das Fünf-Sterne-Programm? Was macht es? Was sind unsere Ideen dahinter?
Ja, das Fünf-Sterne-Programm ist eigentlich initiiert worden damals 2014 von der DL. Ging es los, weil man gesagt hat, okay, wir müssen was machen, wir wollen was machen für die Nachwuchsförderung. Und es wurde dann einfach entwickelt, okay, wie sieht eigentlich ein guter Ausbildungsclub aus? Ja, was macht eine gute Nachwuchsorganisation aus? Und das hat man dann abgebildet in einem sogenannten Anforderungskatalog, ja, für alle Nachwuchsmannschaften, für alle Bereiche. Und nach diesem Anforderungskatalog sollten dann die Clubs arbeiten. Das Ganze hat auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Ja, also es gibt verschiedene Ein- und Auszahlungsmodelle. Bei der DL ist es so, dass man da eben auch eine Ausgleichszahlung leisten kann und muss. Und im Grunde genommen geht es darum, wir wollten einfach mehr Kinder fürs Hockey gewinnen, ja, und die in einem längerfristigen Prozess besser ausbilden. Und das ist das sogenannte Fünf-Sterne-Programm.
Ernst, wie viele Clubs sind denn da nicht beschäftigt und wer kann da teilnehmen? Und wenn ich jetzt ihr hört da draußen jemand zu, ein Club, und sagt, ich bin da eigentlich nicht in diesem Fünf-Sterne-Programm zertifiziert, möchte das aber gern tun, würde das funktionieren?
Ja, ist auf alle Fälle. Ich wollte noch vielleicht ergänzen zu Uli vorher sagen, dass in der Vergangenheit war das eben so, dass das eher eine freiwillige Sache war, eine zufällige Sache. Manche haben das gut gemacht und seit 2014 ist das natürlich eine strukturierte Nachwuchsarbeit, in dem eben momentan 60 Vereine organisiert und betreut sind. Das sind alle Vereine der DEL, der DEL 2 und der Oberliga Süd und Nord und Mitgliedsvereine des DEB, die im Nachwuchs spielen. Also roundabout 60 Vereine, die werden in einem bestimmten Zyklus betreut. Und auch zusätzlich können natürlich auch andere Vereine, die sich freiwillig melden. Es haben sich schon einige Vereine auch freiwillig gemeldet. Und wenn es die Zeit erlaubt von uns Betreuer, dann können wir natürlich die jederzeit auch mit zertifizieren, wenn sie das wollen.
Uli, und Ernst, aber ich frage mal Uli zuerst. Du hast vorher angesprochen mit diesem Topf. Es gibt einen Topf, also es gibt Ausgleichszahlungen. Wenn man bestimmte Dinge nicht erreicht, in den Topf zahlt man dann ein. Später gehen wir auf die Struktur des Sterneprogramms, wie man die Sterne bekommt. Da habt ihr ja ganz klare erster Stern, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Aber wie schaut so eine Ausgleichszahlung aus und wer leistet die? Und wie leistet man die, in Anführungszeichen, aus welchem Betrag? Wie setzt sich der zusammen?
Gut, in der DL1 ist es so, es haben sich damals die Profiklubs, die GmbHs, dazu committed, da teilzunehmen. Und das heißt, dass praktisch bei der DL wird nach Sternen gewertet. Ja, da gibt es dann einen ganz klaren Schlüssel. Wenn ich 0, 1, 2, 3 Sterne erreiche, muss ich einen gewissen Prozentsatz meines Bruttospieleretats in einen Förderfonds bezahlen. Ja. Wenn ich 4 Sterne erreicht habe, bin ich neutral. Und wenn ich 5 Sterne erreicht habe, bekomme ich eben diese Summe, die in diesen Fördertopf eingezahlt wurde, verteilt auf alle 5-Sterne-Clubs ausbezahlt. Also es ist eigentlich ein Umlageverfahren, wo man gesagt hat, okay, es sind Vereine, die geben viel Geld für Nachwuchs aus, die haben einen gewissen Standard. Die das noch nicht können, wollen oder wie auch immer, zahlen dann eben einen Ausgleichsbetrag, der dann eben in den Fördertopf fließt und dieser an die 5-Sterne-Clubs ausbezahlt wird.
Dann ist es auch plakativ vielleicht so. Man könnte ja sagen, man gibt ihnen Geld, damit sie sagen, bevor ich Strafzahlungen mache, investiere ich natürlich das Geld lieber in den Nachwuchs. Ist das richtig?
Ja, natürlich, so sollte es sein. Ja, also so ist es auch in der Praxis. Klar, ich meine, die Clubs haben viel getan in den letzten Jahren. Und haben schon erkannt, okay, ich muss da einfach ein Geld dafür ausgeben, ich muss da eine Struktur aufbauen, dann bin ich auf Dauer auch von diesen Strafzahlungen befreit. Und das war der Hintergrund.
Gibt's noch viele Clubs, die Strafzahlungen machen, oder sind wir jetzt schon so weit, dass ganz, ganz viele auch diese Sterne erreicht haben, wo sie entweder neutral sind oder Geld bekommen?
Ja, gut, bei der DL2 und beim DEB, bei der Oberliga Süd und Oberliga Nord haben wir ein ganz anderes System. Bei uns ist es so, dass die GmbH für Spieler, die nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommen, in einen Pool einbezahlt. Also die Profis oder die Seniorenmannschaften zahlen und die EVs bekommen dann, je nachdem, was sie für Leistungen bringen, also insbesondere an Sterne und Punkte, das wird bei uns gleichgerechnet. Also das heißt, jeder, der was macht für den Nachwuchs, bekommt natürlich eine bestimmte Summe. Und das wird dann auf die Vereine aufgeteilt. Also es ist ein etwas anderes System wie in der DEL, aber es ist natürlich, sagen wir mal, auch ein System, wo im Endeffekt derjenige, wo was leistet, der FV, bekommt Geld und die GmbH gibt das Geld an die Stammvereine natürlich dann ab.
Wir haben nur das, weil du gerade gefragt hast, aktuell haben wir in der DL1 noch 2 Einzahler. Ja? Also wir haben 9 mittlerweile 5-Sterne-Clubs. Damals hatten wir angefangen mit 6. Haben jetzt 3 neutrale Clubs, das heißt 4 Sterne und eben 2 Einzahler sind in der DL1 noch.
Wie funktioniert jetzt das 5-Sterne-System? Es gibt 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, 4 Stern, 5 Stern, da gibt es einen Kriterienkatalog. Natürlich ist es jetzt immer schwer, jetzt nicht visuell darzustellen, aber vielleicht könnt ihr mal dieses Gerüst trotzdem erklären. Es gibt einen Stern, dann 2, die bauen aufeinander auf und so weiter.
Zertifiziert wird auch in anderen Sportarten. Also als wir damals 2014 angefangen haben, hat man natürlich über den Tellerrand geschaut, was machen andere, auch was machen andere Nationen. Aber für uns oder für mich war von Anfang an klar, wir können nicht nur Leistungszentren zertifizieren, wie es zum Beispiel im Fußball geschieht. Ja? Also es war von Anfang an der Gedanke, okay, wir müssen uns breiter aufstellen, unsere Sportart braucht noch mehr Mitglieder, noch mehr Kinder. Und wir wollen diese in einem langfristigen Prozess optimal ausbilden. Deswegen ist es immer so bei diesem 5-Sterne-Programm, dass eigentlich die Basis zählt. Also ich muss immer erst meinen ersten Stern erreichen, der diesen ganzen Bereich Laufschule, Rekrutierung, U7 und U9 abdeckt. Und erst wenn ich den erreicht habe, kann ich den nächsten Stern erreichen. Das ist dann der zweite Stern. Und der deckt die U13, U15 Grundlagenaufbaubereich ab. Und auch wieder erst wenn ich diesen erreicht habe, dann kann ich nach oben weitergehen in die nächsten Sterne. Und da kann vielleicht der Ernst was dazu sagen, wie es dann nach oben weitergeht mit den dritten, vierten und fünften Sternen.
Ja, wie es Uli schon gesagt hat, das Entscheidende ist immer Rekrutierung. Also Weltspitze beginnt ja bei der Rekrutierung. Je mehr Spieler oder Spielerinnen wir zum Eishockey gewinnen können, umso besser werden wir auf Dauer. Der zweite Punkt ist, wie der Uli gesagt hat, das ist die Spielerentwicklung. Nach dem Rahmen-Trainingskonzept, dass wir strukturiert die Spieler entwickeln an möglichst viele Standorte. Und nachdem das passiert ist, da kommt dann der sogenannte dritte oder der Leistungssport, sagen wir mal, zum Tragen. Und der Leistungssport beginnt bei uns bei der U17 und dann folgt die U20. Und das sind also Sterne, die kann man dann in beliebiger Reihenfolge erreichen, je nachdem, was man halt hat. Also zuerst kommt immer die Basis, Rekrutierung, dann kommt die Spielerentwicklung und dann kommt sozusagen die Talentförderung und Talententwicklung und höchste leistungssportliche Spielerentwicklung in die Vereine. Und am Ende kommt dann noch dieser sogenannte Umfeldstern, der über die Strukturen in Deutschland an den verschiedenen Standorten was aussagt. Also es bedeutet, je besser natürlich auch das Umfeld ist, das betrifft ja Eiszeiten und Trainingszeiten vor Ort, umso mehr wissen wir natürlich auch Bescheid, wie viele Standorte in Deutschland auf höchstem international vergleichbarem Niveau arbeiten können.
Wie ist es eigentlich, jetzt plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, war das ein großer Widerstand von den Clubs auch damals? Weil es ist ja immer etwas Neues und ich bin der Meinung, es ist eine Erfolgsgeschichte, ganz klar. Bin jetzt noch nicht so lange beim Deutschen Eishockeybund, aber für mich ist das eine klassische Erfolgsgeschichte, was da geschaffen wurde, auch mit diesem Punkt Infrastruktur und so weiter. Dass man muss Infrastruktur schaffen, Eiszeiten schaffen und so weiter. Aber gab es da Gegenwehr am Anfang?
Ich glaube, da kann man tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil natürlich war das damals noch nicht jedem so transparent klar, was steckt da eigentlich dahinter. Ja, und ich kann mich gut erinnern, es war damals eine DEL-Gesellschafterversammlung, wo ich eben dieses Sterneprogramm damals vorstellen sollte und zur Abstimmung geben. Und ich habe schon gemerkt, dass die waren interessiert, aber die hatten vorher wahrscheinlich sehr, sehr schwierige andere Themen und waren da nicht so ganz aufmerksam. Und deswegen habe ich da mein Ding vorgestellt und runden die PowerPoint-Folien mich durchgeklickt und am Ende kam dann die Frage, ja, machen wir das jetzt für Nachwuchs oder machen wir das nicht? Und weil jeder das für Nachwuchs tun will, hat natürlich jeder die Hand gehoben und ich war froh und das Ding war durch. Und ich glaube, danach hat dann jeder so erst erkannt, okay, puh, da ist ja Struktur dahinter, da ist ja auch ein finanzieller Aspekt dahinter. Aber mittlerweile, denke ich mal, ist jeder auch stolz, der damals dafür gestimmt hat von den DEL-Vereinen und Gesellschaftern, weil sie wirklich was sehr, sehr Gutes und Sinnvolles damals auf den Weg gebracht haben.
Ja, ich sag, das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, das ist ganz klar. Das ist eins von den Zahnrädchen, die ineinander, sagen wir mal, greifen müssen. Und es ist ein wesentlicher Baustein von dem gesamten, von Powerplay 26, ist natürlich auch das Sterneprogramm. Und die DL-Gesellschafter, aber auch DL2 oder Oberliga-Vorstände, die für die Nachwuchsarbeit natürlich jetzt auch enorme Gelder zur Verfügung stellen, muss man natürlich großes Lob zollen. Das hat uns natürlich jetzt insgesamt im deutschen Eishockey einfach ein Stück weitergebracht. Und wir sind jetzt, sagen wir mal, strukturiert und arbeiten systematisch und planmäßig. Und wie schon gesagt, das ist ein Rädchen, aber ein wesentlicher Baustein. Und es ist eben nicht mehr rein zufällig, sondern es ist systematisch. Und wir haben natürlich auch dann einfach Erfolge. Das muss man auch dazu sagen. Und es ist Erfolgsgeschichte.
Ja, es kam ja damals auch, natürlich war ein bisschen am Anfang auch Gegenwind oder zumindest kritische Fragen, wo es dann darum ging, man braucht einen hauptamtlichen oder einen Vollzeittrainer für den unteren Bereich, also 15 und jünger. Das war ja vorher nicht der Fall. Vorher hatte man ja einen hauptamtlichen oder Vollzeittrainer für die U20 gebraucht oder U19. Und da kamen dann schon Stimmen, ja, brauchen wir da unten einen Vollzeittrainer, muss das unbedingt sein, haben wir bis jetzt auch so geschafft. Aber ich glaube mal, die Entwicklung hat gezeigt, gerade die Entwicklung der Spieler, wie wichtig das ist, da unten eben gut zu arbeiten und da unten auch diese Trainer zu haben, die sich da in Vollzeit voll reinknien. Und inzwischen ist es akzeptiert und anerkannt. Ja, also das hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube mittlerweile, die meisten stehen da dahinter und wollen so viel wie möglich machen.
Und was ich noch ergänzend dafür vielleicht sagen kann, ist, im Kopf hat sich das jetzt gedreht. Früher war Nachwuchsarbeit nur so ein Nebenprodukt und jetzt kann man ganz klar sagen, es ist einfach für alle im Kopf, es ist wichtig, ist nachhaltig, es muss nicht nur getan werden, es ist keine lästige Pflicht mehr, sondern es ist eine anerkannte Leistung und die Gesellschafter, aber auch die Trainer oder die Vereine sehen, dass man, wenn man gut arbeitet, dass man auch erfolgreich sein kann und das sind wir ja momentan.
Damit die Erfolgsgeschichte ja nicht aufhört, muss man ja immer weitermachen. Und ihr macht euch da sehr viel Gedanken drüber. Ich darf da auch mal mehr dabei sein, wenn ihr euch Gedanken über Dinge macht. Wo geht denn die Reise hin mit diesem Fünf-Sterne-Programm? Weil es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Das ist kalte, harte Wahrheit. Und ihr passt ihn ja auch immer an. Vielleicht ist es vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass dieser Kriterienkatalog gar nicht statisch ist, sondern das ist wirklich ein lebendiges Papier, das man auf bestimmte Gegebenheiten auch anpasst. Also wo geht da die Reise hin jetzt?
Ja, wenn ich was dazu sagen kann, ist, dass wir ja jetzt, sagen wir mal, jetzt ohne, dass wir jetzt dich loben wollen, Karl, aber jetzt momentan ist es ja so, dass wir jetzt grundsätzlich das, was wir in der Vergangenheit immer angesprochen haben, dass wir nach Rahmentrainingskonzept altersgemäß arbeiten können. Das ist jetzt der neue Schritt, nachdem wir vorgehen, dass wir jetzt insgesamt natürlich planmäßig arbeiten und das in die Vereine mit reinbringen. Das ist der neueste Schritt, dass wir das Ganze nochmal auf eine andere Ebene stellen und dort immer noch wieder besser einheitlich werden. Und für alle Trainer ist das jetzt nachvollziehbar, die können nachschauen. Und natürlich haben wir immer wieder Veränderungen, aber da kann vielleicht der Uli dann auch wieder noch was dazu sagen.
Ja, natürlich ist es so grundsätzlich, man muss auch ein bisschen aufpassen. Also man darf auch die Vereine nicht überfordern. Ja, also deswegen haben wir immer gesagt, pass auf, wir machen Jahr für Jahr nur kleine Anpassungen und kleine Optimierungen, Verbesserungen, weil die Vereine müssen ja mitkommen. Ja, und wir wollen auch nicht irgendwie der Oberlehrer sein und immer irgendwie was Neues, sondern wir wollen die Vereine auch mitnehmen. Und wenn wir was hören, versuchen wir das dann eben einzubauen und umzusetzen. Natürlich für die Zukunft eine Sache, die unter den Fünf-Sternen-Clubs gibt es natürlich auch standortbedingt große Unterschiede. Es gibt natürlich klar die Schulen, die Elite-Schulen des Sports, die hat leider nicht jeder. Es unterscheiden sich die Fünf-Sterne-Vereine doch noch im Wesentlichen untereinander. Deswegen soll es in Zukunft da noch eine Unterscheidung in eine Kategorie Fünf-Sterne-Plus geben, wo dann einfach die Clubs, die 90% in allen fünf Kategorien erreichen, eben diese Fünf-Sterne-Plus-Auszeichnung bekommen, wobei wir natürlich den Fünf-Sterne-Club, die wirklich viel, viel machen, da nicht irgendwie unter den Scheffel stellen wollen. Ja, also das ist etwas, was kommen wird. Und vielleicht, wenn ich eins dazu sagen darf, es ist ja, man darf nicht immer nur diesen Anforderungskatalog sehen. Dieses Sterne-Programm ist ja eigentlich ein wichtiger Teil der Vereinsbetreuung. Ja, und ich glaube, es ist immens wichtig, und da sind wir auch im Eishockey, haben wir dann ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, dass wir mit Vereinsbetreuern zu den Clubs fahren, dass wir vor Ort sind, mit den Leuten dort reden und gemeinsam dieses Sterne-Programm eben umsetzen wollen und Hilfestellung geben. Also wir sind nicht nur irgendwie eine externe Firma, die den Katalog abhakt, sondern wir haben diese Vereinsbetreuung und die ist immens wichtig. Also mit den Clubs arbeiten, mit den Trainern arbeiten, denen Hilfestellung geben, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Fünf-Sterne-Programms.
Also ich kann nur sagen, dieser Podcast heißt ja Coach to Coach. Und warum der so heißt, liegt an euch beiden. Ja, das ist so an euch zwei, weil immer mit euren, wenn ich mit euch Gespräche geführt habe und immer noch führe, dann kommt es immer wieder raus und das ist auch meine Meinung, wie unglaublich wichtig es ist, den Trainern zu helfen und eben nicht genau, was ihr meintet, da stur irgendwas abzuhaken, sondern ich glaube, das ist ein großer nächster Schritt, dass wir immer noch mehr Vereinsbetreuer auch bekommen, hauptamtlich, wie du vorher angedeutet hast, Uli, du hast ja jetzt einen zweiten mit dem Herwitz dazu bekommen und so weiter, dass man mit denen aufs Eis gehen kann, ihnen helfen kann, da zu sein, ihnen zuzuhören, was der Ernst immer sagt, und das stimmt doch, Ernst, also ihnen zuzuhören, auch mal einfach mal da zu sein, die haben Sorgen und Nöte, das ist ja Fakt. Ja, es läuft ja nicht immer alles schön und Zuckerwatte kommt aus dem Popo raus und es gibt nur Einhörner, sondern es gibt auch manchmal Tage, da ist nicht so gut. Und deswegen, ich glaube auch, dass das ein riesen Schritt ist und auch diese Veränderung hin zu dieser mehr Coach, der Coach sein, anstatt Akten zu wälzen und Häkchen zu machen.
Ja, was ich eben noch dazu sagen wollte, ist eben, dass wir auch natürlich mit den Landesverbänden da im Boot sind. Es gibt ja viele Vereinsbetreuer, auch von den Landesverbänden mit dem Philipp Kiep, der im Grunde Vereine aus dem EHV NRW betreut, oder der Alexander Baum als Landestrainer Hessen oder Jens Preis vom LEV Sachsen oder Morgan Svensson für den Nordverbund. So sind wir halt natürlich auch aufgeteilt, um flächendeckend in ganz Deutschland die Vereine zu betreuen. Weil, wie du gesagt hast, Karl, es ist ja ganz wichtig, dass man mit den Trainern spricht und dass man mit denen über Trainingsinhalte. Jetzt sind wir ja so weit, dass wir über Trainingsinhalte sprechen können oder über solche Dinge. Das ist ja jetzt, sagen wir, jetzt haben wir ja so gefestigte Strukturen und die Arbeit, die wir jetzt haben, ist ja zum Abhaken wenig Zeit, aber die meiste Zeit verwenden wir eben über Trainingsinhalte zu reden. Und da haben wir jetzt natürlich eine gute Grundlage, weil wir haben ja jetzt das, über das mal reden können, über das haben wir jahrelang gesprochen. Und da sind wir auf einem guten Weg und können eben nochmal wieder den nächsten Schritt gehen, der ja flexibel immer wieder nach oben geht.
Ich muss das jetzt mal bringen, weil das kommt oft bei den Trainerausbildungen. Uli Ernst, ihr seid da, oder auch wenn wir die Fortbildung haben, 5-Sterne-Programm, ich möchte das jetzt mal reinbringen. Diese Angst der kleinen Vereine. Ich mache gerade Luft, Anführungszeichen, diese kleinen Vereine. Ich möchte mal auf das zurückkommen, was du gesagt hast, Ernst. Man kann sich natürlich zertifizieren lassen, man bekommt vielleicht nichts aus dem Topf raus oder Gelder, aber man kann sich zertifizieren lassen, um auch zu sehen, wo man steht. Wo denkt ihr, geht es hin, auch mit dem 5-Sterne-Programm? Werden wir irgendwann so viele Kapazitäten haben, auch diese, ich mache es nochmal Anführungszeichen, kleinen Vereine dahingehend zu betreuen?
Ja, ich bin schon der Meinung, dass das uns wieder einfach auf den nächsten Level führen würde. Wenn wir es schaffen, wenn wir von 60 Vereinen, die wir jetzt mit Kommunikation und Betreuung in unserem Boot mit dabei haben, wenn wir das erweitern können über nochmal Landesverbandsvereine, sogenannte kleine Vereine, dann könnten wir uns nochmal, sage ich jetzt mal, verbessern und steigern. Und wenn wir 100 Vereine sind in Deutschland, dann wären wir natürlich schon fast wieder doppelt so groß, wie wir jetzt sind. Nichtsdestotrotz machen natürlich auch Vereine aus dem Landesverband gute Arbeit. Aber wenn wir da nochmal den nächsten Schritt gehen könnten, dann wären wir natürlich wieder ein Stück weiter, insbesondere bei der Unterstützung für Vereine, die vielleicht sich keinen hauptamtlichen Nachwuchstrainer leisten können oder die da Anfänger sind. Wenn wir denen nochmal die Unterstützung geben, vielleicht kommen wir dann auf den nächsten Level.
Ja, das ist für mich natürlich vielleicht für die Zukunft das Allerwichtigste. Ja, also die 5-Sterne, 4-Sterne-Clubs, die machen gute Arbeit. Natürlich, da kann man auch immer wieder optimieren und verbessern, aber für mich ist es so, uns würde es wahnsinnig besser machen, wenn wir viel, viel mehr 2-Sterne-Clubs hätten. Ja, wenn wir nicht nur die 60 Clubs jetzt hätten, sondern 100 und da wären etliche 2-Sterne-Clubs dabei. Das würde nämlich bedeuten, dass die Kinder rekrutieren, alles unten anbieten in dem unteren Bereich, um den Kindern den Einstieg ins Hockey zu schaffen. Dann ein hauptamtlicher Vollzeittrainer, der mit denen arbeitet, der eine strukturierte Ausbildung, die auch über die RTK vorgegeben wird oder vorgeschlagen wird, dann durchführt. Das wäre ein immenser Gewinn. Ich meine, natürlich kann ich über Talentförderungsmaßnahmen Kinder zum Standort ziehen und mit den 3 Tagen trainieren und dann schicke ich sie wieder nach Hause. Aber wenn die jede Woche von Montag bis Freitag auf einem hohen Niveau trainieren und mit einem guten Input, dann bringt uns das natürlich viel, viel weiter. Also ich glaube, man kann sehr, sehr viel tun noch in Zukunft, wenn wir es irgendwie schaffen, noch mehr Clubs und gerade in Anführungsstrichen die kleinen Clubs noch mit ins Boot zu nehmen und denen zu helfen.
Ich möchte jetzt ein ganz heißes Eisen anfassen. Da müsst ihr jetzt durch, ihr zwei. Und zwar, ich möchte über hauptamtliche Trainer sprechen. Was du vorher angedeutet hast, Uli, hauptamtliche Trainer, da war ein bisschen Widerstand, jetzt ist das ganz normal. Wir werden auch noch ein bisschen über Ehrenamt sprechen, das ist auch ganz, ganz wichtig, keine Frage, unglaublich wichtig und die leisten hervorragende Arbeit, also harte Arbeit. Aber wir dürfen auch die hauptamtlichen Trainer nicht vergessen. Was sind die Sorgen und Nöte der hauptamtlichen Trainer? Erzählt mal, ihr macht Vereinsbetreuung, ihr seid draußen, ihr seid an der Basis, am Puls der Zeit. Was sind denn da die Dinge, auf die wir auch schauen müssen und wo wir ihnen helfen können, auch bei den Vereinen, um mehr Gehör zu finden?
Gut, da ist natürlich, muss man ehrlich sein, es ist natürlich immer die finanziellen Mittel, die teilweise dann auch beschränkt sind. Ja, also wenn man sieht, okay, ein junger Mensch, der durch ein Studium geht und irgendwo als Ingenieur dann ein Einstiegsgehalt hat, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Einstiegsgehalt eines Nachwuchstrainers. Da muss man ganz ehrlich sein. Ja, also erstens, das ist eine Geschichte, wo wir noch versuchen müssen, mehr Mittel eben zu generieren, dass wir die Trainer besser bezahlen können. Dann, es ist ja natürlich auch eine Geschichte der, ja, was habe ich für eine Reputation als Nachwuchstrainer? Ja, was ist denn das überhaupt? Kann man davon leben oder was machst du da eigentlich? Ja, also klassische Frage. Ich glaube, da hilft auch ein bisschen dieses Programm jetzt und die Unterstützung und die Vereinsbetreuung, dass wir, ja, wir kümmern uns um die und wir klopfen denen auf die Schulter und sagen, du, pass auf, du hast ein super Programm, kannst du stolz drauf sein, das spricht sich rum, wir verteilen das ja auch oder wir sprechen ja auch mit anderen Leuten. Also ein bisschen die Reputation wurde dadurch gesteigert. Aber nochmal, wir müssen auch Mittel finden, dass wir die Trainer natürlich vernünftig bezahlen können. Das ist überhaupt keine Frage.
Ja, was halt auch Trainer oft, sagen wir mal, belastet oder sagen wir mal, wo sie sich darüber Gedanken machen, ist natürlich auch der oft ein Druck, Spiele gewinnen zu müssen über Eltern oder über Vorstände und so weiter. Und da müssen wir natürlich immer auch wieder Sorge tragen und dafür arbeiten, dass wir sagen, im Vordergrund steht natürlich die Ausbildung der Spieler. Es ist nicht so wichtig, es ist wichtig und schön, Spiele zu gewinnen, aber nicht um den Preis, dass wir Spieler nicht gut ausbilden. Also das haben wir ja jetzt auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, wie die Mannschaft, die hauen die Scheibe nicht einfach weg, sondern die spielen Eishockey und das will man reinbringen. Und wenn mal ein Spieler einen Fehler macht, dann kann es im Nachwuchs passieren. Wo soll man es ihnen lernen? Also das ist so ein wichtiger Punkt, wo wir mit den Vereinsvorständen oder mit Eltern immer auch Einfluss haben können und denen das erklären, dass im Nachwuchs Gewinnen wichtig ist, aber ausbilden und die Spieler was lernen, auch unter dem, dass man mal ein Spiel verliert, das ist dringend notwendig und da arbeiten wir auch ständig dran.
Ich denke, ihr habt jetzt beide angesprochen, irgendwo dieses Thema Wertschätzung, oder? Das kommt auch. Dieses Trainerbild von ersten Mal von außen. Was macht der Trainer? Ich denke, da sind wir oft im Mannschaftssport vielleicht sogar noch ein bisschen im Vorteil gegenüber Individualsportarten, wo, wenn du ein Leichtathletiktrainer bist, oft wird so gesagt, was machst du noch nebenher, auch wenn du vielleicht sogar Nationalmannschafts- oder Athleten betreust, das ist im Mannschaftssportart ein bisschen anders. Wenn du jetzt sagst, du bist DL-Trainer, dann ist das schon okay. Im Nachwuchs ist das irgendwie ein bisschen anders. Aber auch die Wertschätzung, dass auch die Funktionäre, ich kann das nur immer wieder betonen, Gehalt ist ganz, ganz wichtig und es ist aber auch wichtig, dass man sagt, du machst einen guten Job, ja. Du machst es gut. Das ist okay, was du machst. Du machst es gut. Und das ist jetzt ein kleiner Appell von mir an alle da draußen. Das sind so Kleinigkeiten. Man muss nicht dauernd Danke sagen, jeden Tag 15 Mal. Keine Frage. Aber man muss Dinge, wenn die auch gut laufen, auch anerkennen. Weil Dinge, die schlecht laufen, spricht mir auch sofort an. Dann kann man natürlich auch ab und zu mal auch sagen, wenn Dinge gut laufen. Da bricht keinem den Zacken aus der Krone.
Ja, natürlich, genau. Und natürlich auch jetzt bei den, du hast es angesprochen, bei den Nicht-Vollzeittrainern, bei den Ehrenamtlichen oder Teilzeittrainern. Auch da, ich meine, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, die Wertschätzung. Ich kann mich erinnern, als ich in meinem ersten Jahr in der Vereinsbetreuung bin ich in die Kabine rein, dann vor Ort, bei der U10 war das damals und der Trainer hat mich ganz entgeistert angeschaut, ja, was machst denn du da? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich gehe jetzt mit dir aufs Eis und schau mal, was du da so machst und so und deine Mannschaft an. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe gedacht, ihr seid nur für die U20 oder U19 war es damals noch, für die oben da. Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind für euch da, ihr seid die Wichtigsten. Also ihr bildet die Kinder da unten aus, ihr begeistert die fürs Hockey, dass sie dabei bleiben. Und ich meine, wenn man da ist es oft so, wenn ich dann bei einer U9, U11-Einheit, hey, die machen eine super Arbeit, ein super Training mit den Kindern und da, die kann man nur echt loben und auf die Schulter klopfen und das sind wirklich tolle Sachen, was die machen und diese Wertschätzung, die versuchen wir zumindest rüberzubringen und es spricht sich ja dann auch rum. Wir wissen genau, mittlerweile, Gott sei Dank, in Deutschland, okay, da ist ein super U11-Trainer, da macht einer die Laufschule sensationell und das ist das Wichtigste.
Da wir keine Patentrezepte haben, alle drei nicht, das sind wir uns relativ einig, aber gibt es Ideen, wie man auch dieses Thema der Vergütung irgendwo mehr nach vorne bringt? Auch bei hauptamtlichen Trainern, dass wir dort andere Rahmenbedingungen schaffen. Habt ihr da Ideen, was wir vielleicht in Zukunft machen könnten? Oder sagen wir, wir haben Ideen, müssen drüber nachdenken, müssen wir besprechen? Oder ist da schon irgendwas in der Pipeline auf Neudeutsch?
Ja, wir unterhalten uns ja immer wieder über diese Dinge und es ist halt immer wieder eine Sache, wie kann man andere Leute überzeugen, dass wir dort, wie wichtig das ist und dass wir eben von dem Beruf Eishockey-Trainer auch leben können in dem Bereich U15 und runter. Aber das ist jetzt vielleicht in Zukunft nochmal die Baustelle, wo wir auch sagen können, das ist ja auch nicht jeder geeignet für den Job unten. Manche Trainer sind eben für den Job geeignet, manche sind für den Leistungssport, manche für den Profisport. Und da müssen wir halt noch unterscheiden und diese Art von Hilfe den Trainern, sagen wir mal, zu, dass wir das schaffen. Aber das ist immer natürlich eine Frage, wie können wir Geldgeber überzeugen von dem Ganzen. Und momentan ist es eben so, dass wir wieder versuchen, den Status quo herzustellen, den wir hatten, und versuchen, alle Trainer, die bisher hauptamtlich waren, wieder reinzubringen in das ganze Geschäft oder in das Eishockey-Geschäft. Und das ist jetzt vorrangig mal unsere Aufgabe für die neue Saison oder für die kommenden Saisonen, sage ich jetzt mal.
Ja, ich denke, es muss auch ein bisschen in die Köpfe rein von den Verantwortlichen natürlich, gerade jetzt in den Profiligen, was wir jetzt gesehen haben, diese Aufmerksamkeit für unseren Sport, fürs Eishockey, ja, mit der Nationalmannschaft jetzt bei der Weltmeisterschaft mit dieser überragenden Leistung. Wenn man ganz ehrlich ist, das ist das, was unseren Sport dann wirklich weiterbringt. Ja, also die DL-Standorte machen eine gute Arbeit, die sind natürlich euphorisch, wenn sie eine Meisterschaft gewinnen, aber das ist halt alles auf den Standort mehr bedingt oder das Umfeld. Aber den Sport insgesamt weiterbringen, den kann ich nur, wenn wir als Nationalmannschaft solche Auftritte haben, wie wir jetzt hatten. Und da muss einfach, oder ich hoffe und denke, da kommt so langsam ein Umdenken, ja, hey, das wollen wir weiter haben oder da wollen wir sogar noch weitergehen, aber das kostet Geld. Wir müssen in den Nachwuchs investieren. Habe ich jetzt gehört, auch viele Stimmen um die Weltmeisterschaft rum, war immer, ja, das ist super und wir müssen noch mehr jetzt in den Nachwuchs investieren. Ja, müssen wir. Und da müssen wir auch, sind wir gefordert, eben mit den Profiklubs reden und noch mehr in den Nachwuchs investieren. Das ist das, was wir brauchen, weil jetzt haben wir was angestoßen und da müssen wir weitergehen.
Dem könnt ihr nicht mehr zustimmen. Jetzt haben wir was angestoßen, dann müssen wir dort auch bleiben. Wenn wir in diesen Top 5 der Welt bleiben wollen, dann müssen wir was dafür tun. Nächster großer Punkt, den ich aufmache, nächster großer Topf, auch wieder, da können wir stundenlang, tagelang drüber sprechen, aber was macht eigentlich gutes Nachwuchstraining aus? Was macht ein gutes U7-Training aus, ein gutes U11, ein gutes U13-Training? Auch das ist natürlich schon verschieden, aber wenn ihr draußen seid, und du hast es vorher angedeutet, Uli, wow, der macht einen guten Job, das ist ein gutes Training. Was zeichnet so ein Training aus?
Ja, gut, ist natürlich ein breites Feld jetzt. Gell? Genau. Aber ich glaube, eins, was sich geändert hat oder was ich zumindest gefühlt jetzt mitbekomme, jetzt gar nicht mal so, natürlich inhaltlich auch, ja, also wir sind gerade im unteren Bereich, die Kinder sind mehr in Bewegung, ja, sind mehr an Spielformen dran. Das ist etwas, was sich geändert hat, aber ich glaube, wie wir mit den Kindern umgehen, das ist etwas, was sich Gott sei Dank auch geändert hat. Also es ist kein Erwachsenentraining da mehr, wo der Trainer mit der Pfeife nur steht und irgendwie Kinder anschreit, sondern es ist einfach eine gute Atmosphäre, sage ich jetzt mal, wo ich die Kinder mitnehme, wo ich sie begeister, wo ich ihnen Feedback gebe, wo ich Ansprechpartner bin. Das hat sich sehr geändert und das ist das, was wir brauchen, weil die Kinder können auch woanders hingehen. Angeschrieben werden können sie auch woanders. Ja? Nimm sie mit. Das ist das. Und das hat sich geändert. Aber der Ernst wird da bestimmt auch ein paar Dinge haben, die mir aufgefallen sind.
Ja, es hat sich wirklich dahingehend geändert, dass jetzt auch mehrere Trainer oder Helfer auf dem Eis stehen und nicht nur immer ein Trainer für 20 Kinder verantwortlich ist. Das ist mal ein großer Punkt, dass dort mehr, sagen wir mal, gearbeitet wird mit kleineren Gruppen. Und das Zweite ist das, was der Uli auch gerade gesagt hat, es ist einfach ein ganz anderer Umgang. Man sieht eben, dass Spieler begeistert werden, dass die Kinder Spaß haben, dass man bis zu 11 ist es ja Sportspiel und Spaß. Ich meine, da muss man dazu sagen, da darf man ja noch nicht verrückt sein oder verrückte Dinge machen. Und das ist das, was wir momentan bei Trainer sehen. Die sind eher so, dass sie auf dem Eis liegen und fliegen und die Spieler einfach den Spaß vermitteln. Also da glaube ich, machen wir sehr gute Arbeit inzwischen und da sind wir auf einem guten Level.
Ja, und dann, was natürlich auch kommt, die Trainer achten mehr auf individuelle Sachen. Ja? Also die technischen Fertigkeiten werden gut ausgebildet, wird viel darauf Wert gelegt. Und jetzt natürlich auch wieder natürlich durch die Trainerausbildung. Und da ist es oft ein großes Thema, Gott sei Dank, einfach diese spielerische Ausbildung. Ja? Dass wir viele, viele Spielformen machen und eben den Kindern und Jugendlichen lernen zu spielen. Ja? Und da sind wir gut dran, aber da können wir auch noch besser werden. Ja, also es gibt viele Dinge. Das große Kino ist, wenn ich mir einen Skill rausnehme, okay, und an dem arbeite, an dieser Technik, aber das dann eben in eine Spielsituation oder aus einer Spielsituation rausnehmen kann und die dann eben da einbauen kann, diese technische Fertigkeit. Da gibt's schon gute Sachen draußen, aber da müssen wir noch dazulernen, da müssen wir noch besser werden, dass wir wirklich da auch noch tiefer, noch besser ins Detail gehen und den Übertrag von unserem Techniktraining, was ganz gut ist mittlerweile, aber der Übertrag von diesem Techniktraining in eine Spielsituation, da kann ich sie gebrauchen, da wende ich sie an, da können wir uns noch verbessern.
Ja, ich denke auch, dass wir sind auf einem guten Weg, keine Frage, das haben wir vorher beschrieben, aber das ist immer nur ein zartes Pflänzchen und da müssen wir alle noch viel, viel gießen und zusammenhelfen, damit es immer noch besser wird. Umgang mit Eltern. Eltern sind die größten Sponsoren der Kinder. Das ist immer, so möchte ich das ausdrücken. Was ist denn da in eurer Erfahrung, wenn ihr nach draußen geht in die Clubs? Gibt's da große Ideen, wie es am besten ist, diese Kommunikation mit Eltern? Weil, ja, ich sag's mal ganz ehrlich, es wird ja oft als Belastung gesehen. Und manchmal auch nicht zielführend, diese Kommunikation mit Trainern, Eltern. Wie seht ihr das da draußen? Wie ist da der Umgang momentan? Weil das ist immer in der Trainerausbildung ein großes Thema. Umgang mit Eltern ist bei jeder C-Trainerausbildung ist das ein Riesenthema.
Ja, ich glaube halt, dass das einfach dazu gehört, dass man mit Eltern auch umgeht. Wie du sagst, das sind die größten Sponsoren, die bringen die Kinder und die haben natürlich auch sagen wir mal, den Anspruch, dass man als Trainer natürlich auch das erklärt, warum man Spieler mehr spielen oder weniger spielen. Und das ist eben, dass man eben aus meiner Sicht ist es halt wichtig, dass man alle Kinder halt mitnimmt, die fleißig sind und ins Training immer regelmäßig kommen. Dass man nicht eine dann vernachlässigen, insbesondere in dem unteren Bereich U11 bis U13, da ist eben eine grundsätzliche Ausbildung von allen Spielern, die halt dann auch ins Training kommen. Und das ist halt vielleicht die nächste Möglichkeit, dass wir das auch schaffen, weil wenn Eltern das sehen, dass wie man mit dem Kind arbeitet, dann bringt man es natürlich gerne in das Stadion. Und wenn man dann nur sieht, dass das Kind wieder mit Spaß und mit Freude heimkommt, auch am Wochenende vielleicht spielen kann oder spielen darf, ja, dann ist natürlich dann die Motivation umso größer. Und deshalb ist für uns ganz wichtig, auch in bezüglich Eltern, dass wir versuchen, keine Kinder, wie schon gesagt, die regelmäßig ins Training kommen, dass wir die auch versuchen, spielen zu lassen und eben über Jahrgänge und so weiter diese mehr Spieler entwickeln, als vielleicht momentan eben der Fall war.
Ja, sehe ich auch so. Und es ist natürlich klar, ein Elternteil beobachtet sein Kind. Ja, also die sehen nicht das große Ganze. Und das ist, glaube ich, ein bisschen unsere Aufgabe oder in den Vereinen auch zu kommunizieren, okay, was ist das große Ganze? Was ist unser Plan? Was ist unser roter Faden? Ja, und ich glaube, da kann ich schon viel tun, wenn ich mich als Verein aufstelle und sage, du, pass auf, so ist unser roter Faden, so ist unser Plan, in dem Bereich ist das. Wenn bei den Kleinen, da nehmen wir alle mit, da lassen wir alle spielen, da geht es nicht ums Gewinnen und das muss der Verein eben immer und immer wieder erklären. Und so kann ich da schon präventiv oder einigen Ärger eben schon vorbeugen. Und dieses große Ganze, denen aufzuzeigen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn dann ein Elternteil, muss man ganz ehrlich sagen, wenn dann ein Elternteil eine komplett andere Meinung hat und sieht, okay, das ist jetzt nicht dieser Leitfaden, da will ich mein Kind, ist nicht das, was ich für mein Kind mir wünsche, dann ist es so. Aber dann muss der Verein sagen, nee, okay, dann unser Leitfaden ist dieser, so wollen wir mit den Spielern umgehen und mit den Kindern. Und das kommunizieren und das erklären.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen in, ja, tagespolitisch ist es gar nicht, sondern auch dieser Podcast wird ein bisschen zeitversetzt ausgestrahlt. Aber dieses Thema Corona hat uns ja auch alle beschäftigt. Wie kommen wir da am besten wieder zurück? Was wollen wir da machen und wie soll da Rekrutierung ausschauen?
Ja, natürlich für alle ist schlimm, muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren limitiert in unseren Aktionen, gerade bei der Rekrutierung. Laufschulen, Schnuppern, Kindergartenaktionen, all die Dinge durften ja nicht stattfinden. Deswegen muss man ganz ehrlich sein, da sind die Jahrgänge eben jetzt nicht in die Eishalle gekommen, die letztes Jahr eben da vielleicht einen ersten Kontakt gehabt hätten. Deswegen unsere Aufgabe, und da ist auch wir alle Vereinsbetreuer, unser Wording jetzt, das Wichtigste ist erstmal jetzt da reinzugehen und zu versuchen, wie kann ich Aktionen gestalten, dass ich eben Kinder zu einem Schnuppertraining, zum Kids Day, zu einer Aktion einlade und die wieder zum Verein und in die Eishalle bringe. Ich glaube, das ist unsere allergrößte Aufgabe jetzt. Ich meine, es ist, ob jetzt ein U15-Kind, klar, 5 Monate jetzt oder wie auch immer nicht auf dem Eis gewesen, ist schlimm, überhaupt keine Frage. Ja. Aber der wird wieder aufs Eis gehen und der wird das vielleicht auch wieder oder Gott hoffentlich wieder aufholen können. Aber ein Kind, das nicht in die Eishalle gekommen ist, das wird ist weg, das ist nicht da. Ja? Also das ist unsere große Aufgabe, die Vereine eben motivieren, dass sie Aktionen machen und rekrutieren.
Ja, grundsätzlich ist ja das, unsere Hauptaufgabe ist immer die Rekrutierungsarbeit. Und die, man kann natürlich immer nur wieder an die Vereine appellieren, aber ich habe jetzt schon gesehen, dass viele Vereine ja schon daran arbeiten, neue Kinder aufs Eis zu bringen. Und ich mache mir jetzt da, sagen wir mal, keine so großen Sorgen, wenn wir dürfen, dass die Kinder nicht wieder zu uns kommen aufs Eis, weil die Sportart, muss man ganz sagen, ist populär, es ist ein Spielsportort. Und ich glaube, dass wir unsere Kinder mit der Art schon begeistern können und dass die Kinder einfach wieder aufs Eis wollen und auch spielen wollen. Und wenn wir dort eben diese Tage anbieten und es flächendeckend in Deutschland, dann werden wir auch wieder Kinder aufs Eis bekommen. Also ich bin da eher optimistisch.
Ist eigentlich bei euch auch, also ich muss dazu sagen, ich bin da auch d'accord, Rekrutierung, und da müssen wir alle zusammenhelfen und da werden wir auch vom Deutschen Eishockeybund entsprechend helfen. Wenn ihr zu den Vereinen fahrt, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber wie ist eigentlich da das Wort Nachhaltigkeit auch mit diesem ganzen Thema, wir verbrauchen ja sehr viel Energie für Eis und so weiter, ist das auch ein Thema, weil es gehört auch dazu, weil rekrutieren, ja, aber wir müssen natürlich auch nachhaltig arbeiten, dass wir auch ja Eishallen etc. haben und so. Findet ihr da, dass da auch schon ein großes Umdenken ist bei den Vereinen, die an sowas denken und natürlich auch die Kommunen, die da sehr, sehr oft im Boot sind?
Ja, schwieriges Thema. Ich meine, es ist natürlich immer auch von den Kommunen die Geschichte, dass das Geld auch nicht so locker ist. Und die Eishallen, wenn wir dann über längere Öffnungszeiten oder jetzt durch Rekrutierungsaktionen vielleicht, wenn man im Sommer machen will, ist halt ein Kostenfaktor. Und dann sind die Kommunen oft nicht so dabei. Und viele, leider, es gibt ja auch Standorte, wo die Eishallen eben nicht mehr die neuesten sind, wo eben auch über Sanierung gedacht werden muss und alles. Ist ein ganz klares Thema und da gibt es ja auch, glaube ich, auch schon Aktionen auch vom DEB, Eishallen für Deutschland, und ja, wir müssen da schauen, dass man mit den Kommunen oder dass man unseren Sport so attraktiv halten, dass wir da keine Rückschritte machen.
Man, im Grunde sind ja das, sagen wir mal, Eishockey sind ja Eishockey-Standorte, gewachsene Standorte, wo die Sportart Eishockey am Standort schon ziemlich lange Zeit vorhanden ist und wo die Städte oder auch die Gemeinden sehen, wie viele Kinder dann im Eisstadion sich bewegen, was die aktiv machen. Also ich glaube, dass das schon gesehen wird, dass dort viel gemacht wird, dass die Stadien immer voll sind und möglicherweise, das ist ja das, was, sagen wir mal, schon angedacht wird und was uns auch helfen würde, wenn das Eisstadion, die Fläche etwas verkleinert wird. Je kleiner die Fläche wird auf dem Eis, zum Beispiel nach NHL-Maße, umso weniger verbraucht man Energie. Also das wäre einfach vielleicht die schnellste Lösung, was zu sparen. Aber man bleibt trotzdem auf dem Eis und könnte dort eben Ressourcen sparen. Aber die Vereine, ganz ehrlich, haben sie da bis jetzt, wir haben uns da, das kann ich nicht feststellen, dass die über diese Sachen sich Gedanken machen, sondern momentan machen sie sich halt Gedanken, wie können wir das nachholen, was wir im letzten Jahr versäumt haben, weil viele haben ja dort eben Eiszeiten versäumt. Und ich glaube, dass Gemeinden eben wieder jetzt ja für die Kinder was tun wollen und dass wir dort eben gute Ansprechpartner sind und auch strukturiert arbeiten und zertifiziert arbeiten und nachhaltig arbeiten. Also ich glaube, dass wir dort schon auch bei Städte und Gemeinden ein gutes Standing haben.
Jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli und da lasse ich euch jetzt nicht raus. Sollten Sie sich Gedanken machen über dieses Thema? Zum Beispiel am Plastikeis und solche Dinge. Es hat sich ja früher nie jemand vorstellen können, im Fußball irgendwie eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft auf Kunstrasen oder Hybridrasen zu spielen und solche Dinge. Wird es kommen bei uns? Und ich sage jetzt ganz plakativ nochmal, Advocatus Diaboli, muss das kommen, damit wir überhaupt in die Zukunft gehen?
Oh, das ist gerade eine krasse These von dir, Karl. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in meinem Leben nicht so oft auf Kunststoffeis gewesen. Für mich immer noch ein bisschen befremdlich, ganz ehrlich. Ja. Ich sehe den Eishockeysport nur auf dem Eis. Und aber es gibt Möglichkeiten, wo man natürlich Dinge einsparen kann oder wo man sagen kann, okay, ich kann vieles schon auch auf dem Trockenen machen, auf so einer Plastik, auf so einer Kunststofffläche kann ich sehr viele Dinge machen, die uns dann auch allen helfen in der Ausbildung, wo vielleicht die zweite Eisfläche dann ja, vielleicht nicht eins zu eins ersetzt werden kann oder wo man aber viel auch machen kann drauf. Also ja, ich bin schon der Meinung, also diese Eisfläche, die wird in unserem Sport nicht zu ersetzen sein.
Mann, wir sind ja nicht, sagen wir mal so, Deutschland ist ja nicht, das bestimmt ja nicht im Welteishockey, sondern im Welteishockey bestimmt immer noch Kanada, Russland, das sind ja, sagen wir mal,
was,
USA,
was
Kanada,
ernst? Russland. Bitte, was, ehrlich, das ist ja nicht wir, oder was ernst?
Und wenn die es vom internationalen Verband, gibt es natürlich auch immer Vorgaben und Vorschläge. Und da ist es natürlich so, dass man da natürlich vollkommen, wir als Verband natürlich abhängig sind, als Spitzenverband. Aber wie schon gesagt, ein guter Vorschlag, der ja schon gemacht wurde, ist, diese Eisflächen zu verkleinern. Weil wenn du statt 60 mal 30 die Eisfläche kleiner hast und sparst 20% Fläche ein, sparst du natürlich auch 20% der Kosten ein. Und dann muss man sich halt über wieder Gedanken machen über bessere Isolierung oder Solardächer und diese ganzen Sachen. Da glaube ich, ist noch Potenzial vorhanden, wo wir insgesamt natürlich weniger verbrauchen und mehr Strom gewinnen können oder mehr Energie gewinnen können. Also das ist so, sagen wir mal, die Sache. Aber wenn du sagst, komm mal auf Kunsteis, glaube ich, dass wir dort eben auf diese Nationen, weil in Kanada ist halt vielleicht noch kälter wie bei uns und die haben mehr Eisflächen oder in Russland und die sind halt insgesamt ist eben da der Weltverband dafür der Zuständige, derjenige, der das vorschlagen muss und der sich da auch Gedanken machen muss. Und natürlich wird das der Verband dann so umsetzen, wie es von ganz oben natürlich, das ist ja immer so gewesen, dass wir uns orientieren am Welteisel.
Ich bin leicht anderer Meinung. Ich denke, dass Revolutionen kommen immer von unten und von oben. Ich bin der Meinung natürlich von oben, aber auch von unten. Und es wird auch immer Vorreiter geben. Man hat es ja überall, die sich dann auch da hervorgetan haben. Und da bin ich mir relativ sicher, dass man das was kommen wird. Weil ich glaube, dass es ja unausweichlich ist. In diesen ganzen Gesprächen. Und über das bin ich der Meinung, dass ein Club sich sehr viel Gedanken machen sollte über dieses Thema Nachhaltigkeit, weil das wird kommen unausweichlich. Egal wie die Bundestagswahl ausgeht und so weiter, aber das wird kommen. Dann aber jetzt die letzte Frage. Uli, du zuerst. Wie schaut die klassische Frage, wie schaut Eishockey, Nachwuchs-Eishockey in 5 Jahren aus?
In fünf Jahren sind jetzt bei uns in Deutschland, reden wir mal von uns, die Mannschaften so besetzt, dass man U11, U13 zwei Mannschaften hat, beziehungsweise in Jahrgangsmannschaften spielen kann, so wie es in manchen europäischen Nachbarländern ja schon der Fall ist. Das würde ich gern sehen, dass wir einfach da die Breite so erweitern können, dass man mit Jahrgangsmannschaften spielen können. Es werden sehr gut ausgebildete Spieler aus Deutschland kommen, die technisch gut sind und in 5 Jahren wird sich auch das, was die Nationalmannschaft jetzt vorgelebt hat, ja, das ist, glaube ich, eine unglaublich gute Chance, die wir jetzt haben. Also erstmal dieses Auftreten, ja, eine deutsche Nationalmannschaft mit diesem Löwenherz, mit diesem Team-Spirit und mit diesem Kampfgeist, gepaart mit einer hervorragenden technischen Ausbildung. Ich glaube, das hoffe ich oder denke ich, werden wir in 5 Jahren dann noch mehr sehen und auch im Nachwuchs noch mehr da rauskommen und wir natürlich gefordert sind, das anzuschieben, dass wir eben die Ausbildung genau dahin führen, ja, in eine technisch-spielerische Ausbildung, aber nicht vergessen, von der Persönlichkeit her, so wie es unsere Jungs jetzt bei der Weltmeisterschaft vorgemacht haben, so leben wir, so spielen wir, so sieht unser Eishockey aus, auch schon im Nachwuchs, in 5 Jahren.
Gut, Ernst, du darfst da aussuchen, entweder Nachwuchs oder generell Eishockey.
Ja, generell im Eishockey, ich denke, dass wir uns, sagen wir mal, wir haben jetzt den nächsten Schritt gemacht. Man kann sagen, wir sind 2010, waren wir auch im Halbfinale, aber jetzt aus meiner Sicht haben wir den nächsten Schritt gemacht. Wir sind nochmal eine Idee besser und wir sind konstanter in der Spielweise. Und die Mannschaft, die jetzt gespielt hat oder die Art und Weise, wie es der Uli auch gesagt hat, das ist halt im Grunde für die Zukunft. Und wenn man das schafft, dass man so in der Zukunft spielen kann, will halt Deutschland immer eine Rolle um die Weltmeisterschaft halt mitspielen. Und wir sind natürlich, sagen wir mal jetzt, immer in der Lage, dass wir auch gute Spieler ausbilden, dass wir Spieler für die Nationalmannschaft ausbilden, die dieses Niveau spielen können. Und das ist, sagen wir mal, das Neue, dass man halt im Grunde nicht jetzt sagen, jetzt haben wir mal einen guten Jahrgang und dann sind 2, 3 Spieler, sondern wir werden flächendeckend immer gute Spieler, gut ausgebildete Spieler haben, die dann das Potenzial haben, ganz nach oben zu kommen. Das wird die Zukunft sein.
Dann Ernst, dann Uli, danke für eure Zeit. War mir wie immer eine Freude, mit euch zu sprechen. Unbesiegbar bleiben und wir hören und sehen uns.
Danke.
Danke.